Die vier Motorradpolizisten bockten ihre Maschinen zu beiden Seiten des Hintereingangs der Bank auf. Einer der Beamten zog einen Ausweis hervor und drückte ihn an die Scheibe des kleinen Fensters neben der Tür. Der Mann im Innern des kleinen Wachraumes studierte den Ausweis eingehend. Dann nahm er den Hörer eines roten Telefons ab und sagte irgendetwas hinein. Ein schwarzes Transportfahrzeug ohne Aufschrift kam herangefahren und blieb zwischen den vier Motorrädern stehen. Die Schnauze des Lieferwagens war dem Eingang des Gebäudes zugewandt. Beide Seitenfenster der Fahrerkabine waren hinter den Glasscheiben zusätzlich mit einem Netz aus Maschendraht bespannt und die zwei Männer im Transporter trugen polizeiähnliche Uniformen sowie Schutzhelme mit durchsichtigem Visier. Der geschlossene Aufbau des Transporters hatte keine Fenster, obwohl ein dritter Mann im Innern saß. Die vier Polizisten stiegen wieder auf ihre Motorräder und setzten sich zu beiden Seiten vor und hinter den Lieferwagen, sodass der kleine Konvoi wieder vollständig war. Das Stahltor am Hintereingang bewegte sich langsam und ratternd in die Höhe und der Transporter fuhr an. Er gelangte in einen kurzen Tunnel, der von Neonröhren hell erleuchtet wurde. Dann musste das Fahrzeug vor einem zweiten Stahltor stehen bleiben, das identisch mit dem ersten war. Als der Transporter stand, schloss das erste Tor sich hinter ihm. Die vier Motorradpolizisten blieben vor dem Tor auf der Straße. Der Fahrer des Transporters kurbelte das Seitenfenster herunter und sprach durch das Maschendrahtnetz in ein Mikrofon auf einem Ständer aus Metall.
»Morgen«, sagte er fröhlich.
In eine Wand des Tunnels war ein großes Sichtfenster aus kugelsicherem Glas eingelassen. Hinter diesem Fenster sprach ein Mann in ein Mikrofon, das mit dem Mikro draußen neben dem Transporter in Sprechverbindung stand. Da die Worte des Mannes über einen Verstärker gingen, hallte seine Stimme laut und dröhnend im Tunnel wieder. »Das Codewort bitte«, sagte er, ohne den Gruß zu erwidern. Der Fahrer, er hieß Ron Biggins, sagte »Obadja«. Der leitende Sicherheitsbeamte, der an diesem Tag für den Ablauf des Transports verantwortlich zeichnete, war Hilfsprediger einer baptistischen Kirchengemeinde. Der Mann in dem kurzärmeligen Hemd drückte auf einen großen roten Knopf in der weiß angestrichenen Wand hinter ihm und das zweite Stahltor glitt in die Höhe. Ron Biggins murmelte, »Du arroganter Hurenbock«, und fuhr langsam an. Auch das zweite Tor schloss sich hinter dem Transporter. Das Fahrzeug befand sich nun in einem fensterlosen Raum tief in den Eingeweiden des Gebäudes. Der größte Teil des Fußbodens wurde von einer Drehscheibe eingenommen. Ansonsten war der Raum vollkommen leer, Decke und Wände waren kahl. Ron lenkte den Transporter langsam auf die markierten Fahrspuren, bis der Wagen genau auf der Drehscheibe stand. Dann stellte er den Motor ab. Die Drehscheibe setzte sich in Bewegung. Das Fahrzeug wurde langsam um 180 Grad gedreht und die Scheibe kam wieder zum Stillstand. Jetzt zeigten die Doppeltüren am Heck des Transporters auf einen Aufzug an der vom Fahrerhaus aus gesehen hinteren Wand. Ron beobachtete im Außenspiegel, wie die Türen des Aufzugs auseinanderglitten und ein bebrillter Mann in schwarzer Jacke und gestreifter Hose erschien. Der Mann hatte einen Schlüssel in der Hand und hielt ihn am ausgestreckten Arm wie eine Taschenlampe oder eine Schusswaffe. Er schloss die Hintertüren des Transporters auf. Dann wurden die Türen auch von innen geöffnet. Der dritte Wachmann stieg aus. Zwei weitere Männer kamen mit einer Metallkiste von der Größe eines Koffers aus dem Lift, schleppten sie zum Transportfahrzeug, hoben sie auf die Ladefläche und machten Kehrt, um die nächste Kiste zu holen. Stephen Younger, der Wachmann, der im Innern des Transporters gesessen hatte, kam ans Fenster auf der linken Seite des Fahrzeugs, an dem Max Fitch saß, Rons Beifahrer. Stephen sagte, »Ist verdammt viel Knete heute.« »Kann uns doch egal sein«, erwiderte Ron und warf einen Blick in den Außenspiegel. Sämtliche Kisten waren inzwischen verladen. Stephen sagte zu Max, »Der Obermacker da drüben, der Kerl mit der Brille und der gestreiften Hose, steht auf Western.«
»Ehrlich?«
fragte Max neugierig. Er war zum ersten Mal in diesen Gewölben und der bebrillte Bankangestellte in der gestreiften Hose sah nicht gerade wie John Wayne aus.
»Woher weißt du das?«
»Pass mal auf«, sagte Stephen, »er kommt.« Der Bankmensch trat neben Rons Fenster und sagte, »Okay, Cowboy, gib die Zügel frei.« Max prustete und versuchte, einen Lachanfall zu unterdrücken. Stephen ging zum hinteren Teil des Transporters und stieg ein. Der Mann in der gestreiften Hose, der Steven gefolgt war, schloss hinter ihm die Türen ab. Dann verschwanden die drei Bankangestellten im Aufzug. Zwei oder drei Minuten lang geschah nichts. Dann hob sich das Stahltor. Ron ließ den Motor an und fuhr in den Tunnel. Dort blieb er stehen und wartete, bis das innere Tor sich hinter dem Transporter geschlossen und das äußere Tor sich gehoben hatte. Kurz bevor sie losfuhren, sagte Max über das Mikrofon zu dem sturen und schweigsamen Mann hinter der Panzerglasscheibe: »Bis zum nächsten Mal, du Witzbold!« Der Transporter rollte durch das Tor auf die Straße. Die Motorrad-Eskorte stand schon bereit und die Polizisten nahmen wieder ihre Plätze ein. Zwei Maschinen setzten sich vor den Lieferwagen, zwei dahinter. Dann fuhr der Konvoi in östliche Richtung. An einer großen Straßenkreuzung im Osten Londons bog der Lieferwagen auf die A11 ab. Ron war der Einzige, der die Fahrtroute kannte.